Und was das Face-Reading macht, und deswegen habe ich so diesen Call, ist, dass es so eine mega Abkürzung nimmt. Mhm. Also, dass ich eben sagen kann, jetzt nicht nur von unserer Geschichte her, aber die Dinge, wie wir sind, ob ich viel Empathie habe, ob ich eher ein intrinsischer oder eher ein extrovertierter oder ein introvertierter Mensch bin, ob ich mein Herz auf der Zunge trage, ob ich sage, was ich fühle oder Schwierigkeiten damit habe, meine Gefühle zu äußern, all das sehe ich innerhalb von 30 Sekunden in einem Gesicht. Und dann weiß ich auch, wie ich mit dem anderen umgehen kann. Und in der Tierwelt, das ist mein banalstes Lieblingsbeispiel, ein Adlerpärchen kriegt ein Adlerbaby und ein Entenpärchen kriegt ein Entenbaby. Ich habe es dir gestern schon erzählt. Und das ist so fair enough, weil die Ente weiß, die fühlt sich in dem See wohl, die muss da nie raus, am besten einen Partner bis zum Ende des Lebens. Und der Adler, der muss wegfliegen, der braucht Abenteuer, der ist auch mal ein Einzelgänger. Und diese beiden Wesen werden sich nie wirklich verstehen.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt, und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast. So, herzlich willkommen zu All of Me. Ich sitze immer noch an dem gleichen Platz, an dem ich mit Brenda saß, oder ich darf jetzt hier wieder sitzen. Ich weiß aber gar nicht, in welcher Reihenfolge die Folgen kommen, ist auch ganz egal. Ich sitze auf Mallorca und mir gegenüber sitzt Joe Kern. Herzlich willkommen. Wir sitzen in dem ganz kleinen Haus von Brenda und Roland und wir sind gemeinsam auf dem Girls Retreat, also auf dem Girls Retreat. Es gibt ja ganz viele, aber es ist eben das Girls Retreat. Die Gefühlsechten von euch haben das schon mal gehört, dass Katinka und ich das mal erwähnt haben. Und ich bin dieses Jahr wieder auf dem Girls Retreat bei Gesine und Kade, die auch beide schon bei Gefühlsecht waren. Zwei wundervolle, besondere Frauen. Und das ist ein, also ich empfinde das jetzt dieses Mal, ich bin gespannt, wie du es empfindest, liebe Joe, wie so ein Bienenstock. Wo die ganze Zeit irgendwie die Bienen, also diese ganzen Frauen, ich glaube, es sind 30 Frauen diesmal, so alle fliegen und machen und arbeiten und also sehr viel spirituelle Arbeit und wir werden geradezu gestillt, so würde ich es nennen. Also ich glaube, man könnte nicht besser gestillt werden als von dem Essen von Nina. So, jetzt haben wir uns ja kurz getrennt oben von dem ganzen Surrounding. Und wir haben uns gestern an der Kaffeemaschine unterhalten. Und jetzt gebe ich es, glaube ich, an dich zurück. Wir sind uns quasi schon vorher begegnet, aber noch nicht wirklich live.
Also erstmal vielen Dank für diesen Moment jetzt hier gerade. Und ich möchte tatsächlich das teilen, was gestern dann an der Kaffeemaschine plötzlich so da war, weil ich dann eben erfahren habe, dass du diesen Podcast machst und dann hast du mir auch ein bisschen was von der Geschichte erzählt und von dem alten oder vorigen Podcast Gefühlsecht. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, das gibt's ja gar nicht, weil ich eben mit meinem Herzensthema gerne raus möchte und tatsächlich letztes Jahr genau einen Podcast angeschrieben habe von mir aus. Mhm. Und das war der Podcast Gefühlsecht.
Genau.
Und das war natürlich dann wirklich spannend, weil wie viele Podcasts gibt es?
Ja.
Und warum habe ich nur euch angeschrieben? Und ich erinnere mich auch genau an den Moment, wo irgendwas aufpoppte. Mhm. Und da ging es um Authentizität. Und dann habe ich da drauf geklickt und dachte mir, ja. Und auch die Themen und die Menschen, die ihr damals ausgesucht hattet, das hat mich so in meinem ganzen Sein angesprochen, weil eben auch in meinem Leben Echtheit und Ehrlichkeit und Hosen runterlassen und ganz oder gar nicht und einfach sich wirklich begegnen, das ist quasi mein Lebensthema. Und dadurch hat mich das natürlich so angesprochen. Dann habe ich euch auch angeschrieben und habe dann aber keine Antwort bekommen.
Ich glaube, ich habe wenigstens geschrieben, oder,
ja, stimmt.
Gerade schaffen wir es nicht,
ja, genau,
oder wir haben so viel.
Genau.
Was auch in dem Moment immer so war.
Ja, stimmt. Also das heißt, ich habe eine Antwort bekommen, aber keine positive. Und dann habe ich es natürlich auch gehen lassen. Ich fand es nur dann so schön, auch wieder Universe oder was die Energien so machen, wenn etwas sein darf oder soll.
Oder vielleicht noch nicht abgeschlossen.
Auch so eine Einladung jetzt an alle, die uns zuhören, dass wir oft manchmal an Dingen ziehen oder eben nicht im Vertrauen sind. Und es ist dann so spannend, wenn man total loslässt, also im Kleinen wie im Großen, dass dann oft die Dinge einfach zum richtigen Moment, wenn sie dann da sein dürfen oder wenn sie stimmig sind, begegnen sie einem einfach und dann darf es plötzlich passieren. Und das ist ja im Kleinen genau so eine Geschichte hier jetzt gerade gewesen, dass quasi der einzige Mensch, wo ich mich beworben habe und dann eine Absage bekam, ich bin jetzt nicht in Depression gefallen deswegen, aber dieser Fakt. Und dann begegne ich dir hier und wir haben so eine schöne Begegnung. Und wie du auch gerade sagtest, diese vielen wahnsinnig tollen Menschen und Frauen hier. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Energie über allen, also was ich so mitkriege, rechts und links, dass sich so Dinge finden gerade oder Begegnungen, Themen lösen sich. Also hier ist eine total schöne, heilsame Energie auch.
Und was ich aber unbedingt dazu erwähnen will, das sind jetzt wirklich tolle, interessante, internationale Frauen. Und alle haben, also heute Morgen hat Sonja das in der Meditation sagte, wir haben ja alle so unseren Koffer dabei, aber die eine oder andere hatte auch das Sperrgepäck dabei. Ne? Weil ich, ja, ich mich da manchmal schwer mit tue, das sind also tolle, egal jetzt, ob es Frauen oder Menschen oder Männer sind, wir haben alle so viele Sachen, die wir schon erlebt, durchlebt, verstoffwechselt, losgelassen, wieder reingelassen. It's called life. So.
Yes.
Und das ist wirklich total besonders, dass jetzt hier an diesem wundervollen Ort mit 30 Frauen über mehrere Tage, die sich ja zum Teil überhaupt nicht kennen, ne, das finde ich auch sehr, sehr besonders. Ja, also wir sind gesegnet und jetzt haben wir uns hier am Tisch und du machst ganz tiefgründige Dinge und hast natürlich deine eigene Geschichte dazu. Und ich würde jetzt nicht so plump sagen, also dass es irgendwie heftig sein muss, damit irgendwas Tolles daraus entsteht. Aber bei dir war es eher heftig. Aber wer sagt, was heftig ist, das ist eigentlich auch schon wieder Käse.
Also ich glaube schon, dass viele tolle, ich sag jetzt Vorreiter, Heiler, dass viele Menschen aus einem eigenen Leid oder eigenen Schmerz, aus einem eigenen Antritt dann versuchen, in die Heilung zu kommen und dass dadurch natürlich eine gewisse Authentizität dann irgendwann ist, wenn ich quasi den Berg tatsächlich selber erklommen bin. Und auch, also jetzt bei meinem banalsten Beispiel habe ich gestern mit jemandem drüber geredet, wenn jemand wirklich drogenabhängig und alkoholabhängig war selber oder in der Gosse gelandet ist oder bankrott ging oder eine Misshandlung erlebt hat und da dann gesundet rauskommt und heil geworden ist, hat der natürlich nochmal einen anderen Zugang zu Menschen, die in ähnlichen Themen stecken, als wenn ich, was nicht heißt, dass ich sage, dass jemand, der es nicht erlebt hat, nicht genauso toll helfen kann und begleiten kann. Also da will ich keinen Umkehrschluss machen.
Ja, das finde ich auch wichtig.
Und trotzdem glaube ich, dass es oft, wir Menschen fühlen ja nicht nur, wir sind ja nicht nur im Kopf, sondern wir fühlen auch Dinge. Und wenn ich jetzt vor jemand sitze, wenn ich beim Beispiel Misshandlung jetzt bleibe und ich spüre dann in dem anderen, dass dieser Mensch weiß, wovon ich spreche, habe ich vielleicht einen kleinen Raum oder ein kleines Vertrauen mehr, mich zu öffnen, als jemand, der mich genauso liebensvoll oder liebenswert oder verständnisvoll ansieht. Und das meinte ich, das sind so die Dinge, über die man gar nicht spricht, die dennoch tatsächlich oft zu einem Vertrauen führen, was man nicht herstellen muss, sondern was einfach nur da ist.
Ich glaube, dass es auch Energie ist.
Ja.
Also wir werden auch angezogen, oder wenn wir uns jemanden suchen auf unserem Weg, der uns eventuell oder hoffentlich helfen kann, glaube ich, suchen wir auch da. Also man kann auch sagen, okay, ich möchte einen Mann oder ich möchte eine Frau oder die soll gut aussehen oder die soll jung oder alt sein oder sonst was. Kann man auch. Ich glaube, darunter ist trotzdem Energie.
Und um jetzt zu sagen, ob es bei mir heftig war, also ich glaube, es war sicherlich nicht jetzt diese klassische Prinzessinnen-Kindheit oder das Heranwachsen, was man sich vorstellt. Und ich glaube auch, dass ich bin sehr, sehr dankbar für jede dieser Erfahrungen und für alles, was ich erlebt habe, weil ich einfach weiß und glaube, dass ich wäre nicht der Mensch, der ich heute sein darf und bin. Und natürlich glaube ich schon, dass eine bestimmte Roughness einen auch stärker macht. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi immer gepampert bin und nie wie der Schmetterling, der ja auch Kraft braucht, um also aus der Puppe sich rauszukämpfen. Und was ich so eine schöne Analogie finde, wenn man dem hilft, dann stirbt der ja.
Ach.
Also wenn man die Puppe aufmacht, dann kann der nicht fliegen. Das heißt, dieser Kampf, diese Puppe zu durchbrechen, trainiert quasi die Dinge, die er braucht, um später dann die Flügel auszubreiten und zu fliegen. Und wenn man da hilft, dann schafft das nicht. Und das finde ich so eine schöne Analogie. Das heißt, dass ja auch dieses Bewusstsein, dass oft in dem Schmerz steckt dann das Glück, nur die Belohnung kommt meistens halt eben danach. Und wir alle haben ja oft in dem Moment, haben wir Schmerz, wir tun uns selber leid, wir sind am Verzweifeln, wir fühlen uns einsam. Und fast immer danach, ob das dann ein Jahr dauert oder zwei oder manchmal auch fünf, denkt man sich, Mensch, das und das habe ich aus dieser schwierigen Situation mitgenommen. Und der Mensch an sich ist ja auch ein Schmerzvermeider. Also wir wollen ja gerne den Weg des geringsten Widerstandes gehen im Normalfall.
Obwohl ich ja, also ich gucke jetzt doof, weil und die Geburt ist ja der erste Weg schon mal. Und von außen betrachtet.
Glaube ich nicht sehr schön. Ja, hast du recht.
Weiß ich nicht. Also es ist ja immer schon mal echt so,
Kampf.
Ja, Elefant durchs Nadelöhr, so mehr oder weniger. Und trotzdem ist, glaube ich, eben aus biologischer, spiritueller, wie auch immer Sicht, ist das so unvorstellbar wichtig für alles. Also ich glaube das eher, dass wir das ja können.
Auch ein Thema, was mit diesen ganzen Kaiserschnitten jetzt, also da gibt es ja eine riesen weil wir eben uns diesen Geburtsschmerz quasi nehmen dadurch.
Genau,
also da gäbe es ganz, ganz viel zu sagen dazu auch. Da bin ich bei dir.
Ja.
Und ich glaube trotzdem, dass wir einfach von unserem System ist dann, wenn wir heranwachsen, unser System ausgerichtet auf Komfort und auf Sicherheit und Vermeidung von Angst und Gefahr. Und Gefahr ist ja auch oft auch sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, die wir nicht fühlen wollen oder mit
unangenehm sind.
Oder was wir gerade als Thema hatten, ich bin in einer Ehe und ich bin eigentlich nicht mehr glücklich, aber ich habe Kinder und ich habe einen Komfort und dann rede ich mir lieber irgendetwas, das sich schon lange nicht mehr gesund und richtig anfühlt, schön, weil ich den Mut nicht habe, beziehungsweise Angst habe, das Gewohnte zu verlassen.
Ja.
Und dieser Satz eben, was ich so schön finde, was mir im Coaching-Alltag oft begegnet ist, und eine Freundin hat es auf den Punkt gebracht, eine alte Schulfreundin, und ich habe irgendwann habe ich gesagt, ich kann diese Geschichte nicht mehr hören. Es ist immer das gleiche Drama. Bitte such dir Hilfe. Muss nicht bei mir sein, irgendwo mach was oder ich rede nicht mehr mit dir drüber. Ich will einfach über dieses Thema nicht mehr reden, weil es ist seit Jahrzehnten das Gleiche.
Ja.
Und dann war so 2-3 Monate Pause und dann rief sie mich an und sagte, Joe, es tut noch nicht weh genug. Und das fand ich so weise, so großartig,
das ist ja
weil
besonders,
es mir gezeigt hat, dass sie hat reflektiert, sie ist reingegangen und im Grunde ist das eine Aussage, die wir natürlich, es tut noch nicht weh genug, rollt man die Augen, aber die ist sehr weise, weil wir oft selber warten, bis uns das Leben, unser Körper oder irgendeine ein äußerer Umstand zwingt, über irgendeine Klippe zu springen oder etwas zu beenden oder etwas zu verändern, mit etwas aufzuhören und etwas Neues anzufangen. Mhm. In den wenigsten Fällen ist es ja, weil wir denken, ach ja, nee, das ist eigentlich, und aus einer bewussten, entspannten Entscheidung verändern wir dann unser ganzes Leben. Mhm. In den wenigsten Fällen. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Mhm. Die Regel ist, ich werde verlassen, ich kriege eine Diagnose, ich habe einen Burnout oder was auch immer. Ja. Also es ist meistens ein Drama, was uns dann dazu anleitet, hinzuschauen und das zu stimmt. gesunden im Normalfall.
Gebe ich dir recht. Gut.
Und dadurch, also jetzt auf meine Kindheit war wirklich Rock'n'Roll. Ich glaube, wenn ich es kurz mache, kann ich sagen, ich bin mit 15 ausgezogen. Und dann kann sich, glaube ich, jeder denken, warum zieht ein Mensch mit 15 aus? Ich bin bei meiner Mutter alleine groß geworden, was ich ihr unfassbar anrechne. Die war ein sehr belesener Mensch und ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, ich durfte quasi, war ich ein Jahr alt und sie hat mir schon Bildbände von Afrika oder von irgendwo gezeigt. Mhm. Sie behauptet, mein erstes Wort war Buch.
Ja.
Was natürlich schon auch strange ist, wenn eine Mutter stolz drauf ist, dass das Kind nicht zuerst Mama sagt, sondern zuerst Buch. Das sagt ja schon einiges. Und ich durfte dadurch natürlich sehr, sehr früh quasi ganz viele Welten entdecken. Wir sind auch gereist, wir sind ganz viel umgezogen. Also diese Selbstständigkeit, dieses, ich setze dich hier irgendwo hin und jetzt komm klar, darüber bin ich sehr dankbar. Und auch eben über diese vielen, die hatte Alan Watts und Krishnamurti und Eckhart Tolle und diese ganzen natürlich auch Osho und diese Hippie-Zeiten und aber auch eben Dinge über Körperdiagnose und auch Psychophysiognomie, Karl Huter, Wilma Castrén. Und ich habe mich in dieser Kindheit, es gab keinen Fernseher, ich durfte keine Süßigkeiten essen. Also es war so ganz bewusst auch wieder auf der anderen Seite. Und ich habe mich quasi durch diese Bücher ernährt von diesen Büchern. Und dann haben wir auch Scrabble gespielt, ganz früh. Also hat sie mit mir, war ich sicher, 4, 5 haben wir Scrabble gespielt. Und dann war die Aufgabe immer aus den Worten, danach eine Geschichte zu schreiben, die wir gelegt hatten. Mhm. Also sie hat so viel Kreativität auch in mir gefördert und dadurch mir möglich gemacht.
Aber mit 4 haben die wenigsten jetzt die Buchstaben drauf.
Ja, aber ich konnte ja schon lesen. Ich deswegen. Hatte doch schon, also ich bin ja auch mit 5 in die Schule gekommen.
Hast du ihnen die Sachen erklärt?
Nein, aber also sie hat mich sehr, sehr früh, ich konnte sie mit 4 schon lesen und Bücher und so. Und also das war einfach so ihr Zugang auch zu mir und mir, weil sie das, glaube ich, selber alles so toll fand. Und dann haben wir eben angefangen. Und am Anfang war das natürlich, ich habe jetzt sicherlich nicht das Wort Psychophysiognomie gelegt, sondern wahrscheinlich Haus und Katze oder was auch immer. Aber dann haben wir da draußen eine Geschichte geschrieben. Und das haben wir also über Jahre gemacht. Das heißt, sie hat mir ganz viel an eben auch an in Büchern erfindet. Also entdeckt man ja Welten.
Aber du hast das Wort gerade gesagt, man erfindet ja was.
Und erfindet.
Also ist das so eine Parallelwelt gewesen? In die sie geflüchtet ist, so fühlt sich es gerade ein bisschen an. Also wäre sie ja nicht die Erste, die es gemacht hat.
Ich glaube, meine Mutter hatte ganz viele verschiedene, sehr abgefahrene Welten, in denen sie sich aufgehalten hat. Und ich glaube, eine davon war sicher auch dieses Fernweh. Auch sie lebt inzwischen im Sinai, sie ist ausgewandert mit 60. Also so ein Fernweh und so ein, ich glaube auch bei ihr dieses Bedürfnis nach einer anderen Welt. Und deswegen wahrscheinlich auch diese vielen Bücher. Und diese Welten hat sie mir quasi mit eröffnet. Und dafür bin ich auch dankbar, weil dadurch war natürlich, was mich immer ausgemacht hat, deswegen hat mich euer Podcast auch so angesprochen, war dieser Freigeist, den ich dadurch auch erlebt habe. Ich erlebe ja oft im Coaching, man hat entweder ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Das ist oft so. Also auch in der Pubertät, dann will man entweder etwas nacheifern oder man will sich von etwas entfernen. Ja. Und bei mir war alles so skurril, dass ich mich quasi gefühlt immer neu erfinden musste. Also es war so, dass ich konnte noch nicht mal von was weg wollen, weil also es war so wenig Struktur in dem Ganzen, dass ich sagen konnte, okay, das gefällt mir nicht, aber dann war es auch wieder so extrem, dass ich gar nicht, da wäre es gar kein Weg von, da wäre gar nichts mehr gewesen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wohin. Und dann hatte ich gleichzeitig unheimlich viele schöne Engel auch um mich. Also es gab ganz tolle Freundinnen in der Grundschule, also mit 2 habe ich auch heute noch Kontakt. Die Eltern haben mich dann auch oft mitgenommen in Urlaub. Also ich glaube, die haben Dinge gespürt. Also ich wurde gleichzeitig auch da bin ich total dankbar, immer aufgefangen dann wieder von...
Hattest du Parallelnester?
Ja, so ein Nester. Mhm. Und dann konnte ich quasi mir so alles angucken und habe mir dann so rausgesucht, was für ein Mensch, jetzt nicht so bewusst, aber im Nachhinein sage ich so, möchte ich werden, ich möchte ehrlich sein, ich möchte höflich sein. Mhm. Weil meine Mutter kannte auch nicht wirklich so Etikette. Ich weiß noch, Gott, jetzt erzähle ich Geschichten. Wir hatten dann mal eine Schulfreundin zu Besuch in der Grundschule und dann gab es so Avocado oder Hühnchen und das aß man mit der Hand, Avocado oder Hühnchen. Hm. Und dann hat dieses Mädchen in der Schule erzählt, dass es bei uns zu Hause kein Besteck gibt, weil wir alles mit der Hand essen. Also ich habe auch ständig in so einem Schamgefühl natürlich.
Hast du gedacht, bei euch ist es wie bei den Wilden oder was hast du gedacht?
Nee, ich wusste ja, dass es Besteck gibt, aber was dann erzählt wurde, also dieses Außenseitertum, was ich immer empfunden habe.
Glaube ich.
Und dann eben dieses Reden auch, und über meine Mutter wurde geredet, weil sie auch da genug Anlass geliefert hat. Und als Kind will man ja eigentlich die Mutter lieben, aber gleichzeitig habe ich mich ja geschämt dann auch für Dinge. Und dadurch konnte ich und durfte ich eben dann selber schauen. Also ich weiß auch, dass dann, als ich ein junges Mädchen war, haben dann Leute gesagt, oh, du hast ja Manieren. So, woher hast du die denn? Und mir war aber wichtig, und dann habe ich mir halt bei den Freunden, wo ich war, abgeschaut, wie läuft das dort ab? Und wie ist man miteinander? Und wie möchte ich, was für ein Mensch möchte ich sein? Mhm. Und natürlich auch, wie möchte ich nicht sein? Mhm. Und wie möchte ich sein? Und dadurch ist eine Freiheit entstanden. Und sie hat mir immer wahnsinnig viel Freiheit gelassen. Das heißt, sie hat mich sehr, sehr früh sehr selbstständig erzogen. Mhm. Also ich bin dann auch alleine, keine Ahnung, im Zug mit 5, 6 mit zu meiner Oma, hat die mich halt in den Zug gesetzt und meine Oma hat mich dann da abgeholt. Oder ich durfte dann ganz früh schon, habe ich im Zug ein amerikanisches Paar kennengelernt, Carl und Mary Edelblut, die haben sich mit mir unterhalten. Und die haben mich dann eingeladen, da war ich irgendwie 13,5 oder so. Mit denen habe ich eine Brieffreundschaft dann angefangen. Mhm. Und meine Mutter hat mich dann da auch hinfliegen lassen. Also, ne? Mhm. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Schönes, was ich hier auch sehr, sehr hoch anrechne. Und über all die anderen Dinge, ich glaube, dass jeder Mensch sein Bestes gibt. Mhm. Und das hat natürlich auch in meiner Arbeit dann später dieses, es gibt nichts zu verzeihen. Also nicht, du musst verzeihen, sondern es gibt nichts zu verzeihen. Jeder gibt sein Bestes mit den Tools und mit dem, was er
hat,
bekommen hat.
Mhm. Was er auch zurückgreifen kann.
Ja, eben. Und wenn ich es
weil wir kriegen ja alles mit. Aber wir können nicht auf alles zurückgreifen oder nicht alles rausgeben.
Mein Beispiel ist, wenn ich in Frankreich groß werde, lerne ich Französisch. Mhm. Und dann würde mir niemand vorwerfen, dass ich nicht Italienisch kann.
Schönes Bild.
Mhm. Und das tun wir aber oft miteinander. Ich kann doch auch Italienisch. Ich bin doch auch empathisch. Mhm. Ich habe doch auch dieses Muttergefühl und dieses Schutz. Oder ich höre dir doch auch zu. Wieso kannst du das nicht? Mhm. Und es ist aber nicht so, also gerade natürlich auch die Kriegsgeneration, die mit Eltern wiederum, meine Mutter saß in einem Bombenkeller mit 5 Jahren und da wurde der kleine Junge, die Mutter, meine Oma, die damals zu mir dann nett war, das war wirklich ein Engel in meinem Leben, die war aber zu meiner Mutter damals nicht nett als Trümmerfrau in Berlin.
Yeah.
So, also wo ich sage, und gerade unsere, also meine Generation jetzt, die dann irgendwie, weißt du, wir haben so viel Luxus, wir hatten keine Kriege, wir lesen Selbsthilfebücher. Ich habe die Eltern alle im Coaching, die dann von sich selber erwarten, ich muss dem Kind Wurzeln geben und Flügel immer da sein und ich muss aber auch arbeiten.
Ja.
Und ich habe so ein Walk the Talk gemacht, 7 Tage, da habe ich gesammelt am Flipchart mit meinen Teilnehmern. Waren meistens 3 Männer, 3 Frauen. Was müssen denn Eltern können? Mhm. Und habe ich nur gesammelt. Mhm. Und dann standen da 100 Sachen drauf.
Ja, natürlich.
Mhm. Und dann haben wir einfach nur mal wahrgenommen. Und da stand natürlich auch drauf, gebären und ernähren. Mhm. Und dann habe ich immer provokativ gesagt, was ist denn, wenn ich sage, dass nur 2 Dinge wirklich must-have sind? Weil diese Anforderungen an Eltern heutzutage, was wir alles unseren Kindern geben müssen, die überholen sich ja selber. Also jetzt kommt das andere Extrem.
Mhm. Ja.
Also das heißt, was wir machen, ist quasi, du kannst nie der perfekte Elternteil sein. Und natürlich, wenn wir es schaffen, dass wir eine Selbstliebe haben, können wir auch eine Liebe geben. Und das ist natürlich mit das Gesundeste, was wir unseren Kindern geben können, ist eine Liebe. Mhm. Und ein, du bist gut, so wie du bist. Mhm. So. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass auch meine Mutter, dass alle, auch ein Kinderschänder, auch egal wer, jeder gibt sein Bestes. Und das hat mir natürlich dann auch in meinem Wirken total geholfen. Mhm. Und jetzt rede ich wie ein Schnürchenband. Jetzt komme ich auch zu diesem Thema Face Reading, warum ich es unter anderem so liebe, weil ganz viel, was ich jetzt gesagt habe, ist ja natürlich der psychologische Hintergrund, der sozialpsychologische Hintergrund, die Muster, die wir haben, warum bin ich, wie ich bin, warum ist meine Mutter, wie sie ist, und dann dieses Erklärungen suchen und finden.
Warum bin ich deswegen so geworden und so.
Und was das Face Reading macht, und deswegen habe ich so diesen Call, ist, dass es so eine mega Abkürzung nimmt. Also, dass ich eben sagen kann, jetzt nicht nur von uns, unserer Geschichte her, aber die Dinge, wie wir sind, ob ich viel Empathie habe, ob ich eher ein intrinsischer oder eher ein extrovertierter oder ein introvertierter Mensch bin, ob ich mein Herz auf der Zunge trage, ob ich sage, was ich fühle oder Schwierigkeiten damit habe, meine Gefühle zu äußern, all das sehe ich innerhalb von 30 Sekunden in einem Gesicht. Und dann muss ich dem anderen dann weiß ich auch, wie ich mit dem anderen umgehen kann. Und in der Tierwelt ist mein banalstes Lieblingsbeispiel: ein Adlerpärchen kriegt ein Adlerbaby und ein Entenpärchen kriegt ein Entenbaby. Ich habe es dir gestern schon erzählt. Und das ist so fair enough, weil die Ente weiß, die fühlt sich in dem See wohl, die muss da nie raus, am besten einen Partner bis zum Ende des Lebens. Und der Adler, der muss wegfliegen, der braucht Abenteuer, der ist auch mal ein Einzelgänger. Und diese beiden Wesen werden sich nie wirklich verstehen. In unserer Menschenwelt können wir uns begegnen auf irgendeiner Insel oder an Land oder eine Bootsfahrt machen zusammen. Aber dann dürfen wir wissen, dass der Adler wieder zu seinem Horst fliegt und die Ente möchte wieder in ihr Nest. Und wenn ich aber Eltern habe, die zum Beispiel Enten sind und ich bin ein Adler, und ich mache noch eine Ausbildung und diese Auslandsreise und hier mit dem Backpack, der Vater wird immer da sitzen mit großen Augen und sagen, was machst du da?
Wo willst du jetzt noch hin?
Und noch ein Zertifikat? Was soll denn das? Und ich habe 70-Jährige bei mir im Coaching, die sich noch die Anerkennung von ihren Eltern, die schon gar nicht mehr leben, sehnen. Und die haben Verzeihensrituale gemacht. Und die haben alles verstanden im Kopf, aber das Gefühl ist ja trotzdem ein anderes. Und dann sage ich manchmal, zeigen Sie mir ein Bild. Und dann erkläre ich nur so zwei, drei. Und dann fällt ein Vorwurf, der jahrzehntelang da war, dann macht so wie mit Italienisch oder Französisch, ach so, ich habe die ganze Zeit vorgeworfen, warum er das oder dies nicht tut oder nicht versteht.
Mich nicht
sieht. Es geht gar nicht. Und dann ist ganz, ganz viel, was ich im Coaching-Kontext oder im Psychologie-Kontext, wo ich Zeit dafür brauche und Verständnis und Rituale und Loslassen und so, da schaue ich einfach nur hin und sage, ah, okay, so ist das. Und das kürzt so viel ab und bringt so viel Leichtigkeit. Ich möchte ein Beispiel noch erzählen. Ich habe jetzt in meinem Online-Training, ich habe das Ganze ja jetzt online gemacht, deswegen bin ich auch online, weil ich eben mehr Menschen jetzt die Möglichkeit haben, das zu lernen, weil vorher war das ja begrenzt.
Du meintest das Face-Reading, lernen erstmal?
Selber lernen.
Ja, also es geht nicht darum, dass du die coacht in dem Programm, sondern dass sie selber Tools.
Du kannst einen Knopf drücken und dann kannst du komplett dieses Wissen dir aneignen. Das habe ich kreiert in den 3,5 Corona-Jahren. Und also brauchst mich noch nicht mal mehr dazu, sonst eine wunderschöne Welt entstanden, sich dieses Wissen komplett autark von egal wo auf der Welt einzueignen. Und da hatte ich eine Teilnehmerin, und das ist ein Beispiel, ich weiß, es ist ein nahes Beispiel, aber da waren wir auch kurz, die ist misshandelt worden als Kind von einem Familienmitglied und hatte eine Oma, die ihr Engel war. Aber die Oma war zwar da für sie, aber sie hat sie nicht wirklich
geschützt
und rausgenommen. Und diese Frau, die mein Online-Training gemacht hat, die ist selber Coach, die ist superweise, hat Verzeihensrituale gemacht und hat mit Schamanen gesprochen und hat das alles verstanden. Und trotzdem gab es noch einen Teil in ihr, der gesagt hat, warum hat sie mich nicht wirklich beschützt? Und die hat dieses Mastertraining angefangen und es fängt ganz banal mit dieser Naturelllehre an. Wir haben so ein Grundnaturell, was aus Keimblättern entsteht. Das eine ist eben empfindsam, das andere ist die Dynamik und das andere ist eher so dieser ausgleichende, das ausgleichende Naturell, die Ruhe. Und es war, also in den ersten Lektionen rief sie mich an und hat geweint und ich habe gedacht, ich wusste gar nicht. Und dann sagt sie, Joe, ich habe zum ersten Mal verstanden, warum meine Oma mich nicht schützen konnte. Und das ist eben so ein Thema mit meinem Face-Reading, wo ich eigentlich sage, es ist, wenn ich jetzt böse wäre, ein banales, kleines Kuchenstück. Ne? Also du musst keine psychologische Ahnung haben, du musst noch nie in deinem Leben ein Buch über von Eckhart Tolle oder Tony Robbins gelesen haben. egal, du brauchst keinerlei Vorwissen und plötzlich siehst du, oh, da ist, oder der eine sitzt im Oldtimer, der andere sitzt im Porsche. Oh, du hast Mut. Du hast den irgendwie als Instrument in dir angelegt. Du hast den gar nicht. Du bist offen. Du kannst über deine Gefühle reden. Du willst es gar nicht. Und dadurch entsteht so ein Friede. Und natürlich passiert parallel auch nochmal so eine Eigenwahrnehmung, ob du willst oder nicht. Selbst wenn jemand das macht, um die anderen besser einzuschätzen, kommst du ja nicht umhin dabei zu sehen, wow, ich habe ja selber auch Themen und wir sind ja zu uns selber, die meisten sind mit sich selber am allerschlimmsten, also mit hier die, warum kann ich das nicht, warum habe ich die Disziplin nicht, ich nehme mir das vor, ich nehme mir das vor und dann schauen wir nie auf die Dinge, die wir gemacht haben, sondern wir schauen immer nur auf das, was wir noch nicht gemacht haben, was wir am Abend, was nicht passiert ist, anstatt all das zu sehen, was passiert ist und da entsteht auch eine Art neuer Friede. Eine Sache noch und dann bin ich ruhig. In der Live-Ausbildung war eine Teilnehmerin, die war so eine Tochter von so Bewegungsmenschen und sie war aber so ein Ruhe-Naturell und die war übergewichtig, die war totunglücklich, weil sie hat sich wie ein schwarzes Schaf in ihrer eigenen, das waren so Bergziegen, die waren im Umland, die sind immer auf dem Berg hoch und am besten noch Skitour und sie ist so nicht angelegt und nur bei diesen Grundnaturell-Blöcken hat sie gemerkt, was ihre Qualität ist und dass sie die ganze Zeit versucht hat, etwas zu sein, was in ihr nicht angelegt ist. Und die Schwester hatte das aber. Und dann denkt man ja auch, warum mögen denn meine Eltern die Schwester lieber? Ja. Weil die sich ähnlicher sind. Und einfach nur durch diese Selbstentspannung und auch diesen Wert, den sie da reinbringt in die Familie, nämlich ohne die wäre die Familie, die würden sich erschießen. Sie hat die Ruhe reingebracht. Sie war das verbindende Element. Nur sie hat sich die ganze Zeit gegeißelt für Dinge, die sie gar nicht hat. Ich habe viel mit im Coaching mit Berufssportlern, jetzt erzähle ich doch noch eine zweite, mit Berufssportlern zu tun gehabt, die, also mit Profifußballern, Bundesliga und so. Und der eine hatte ständig Unfälle, also sich verletzt und war ausgeblockt. Und wenn ich den vorher gehabt hätte, weil der hatte so einen Bewegungskopf, aber viele Empfindungsattribute im Körper. Und da hat der Kopf nicht gemerkt, dass der Körper eine Pause braucht. Und dadurch hat sich der Körper die Pause genommen und hat ihm einfach den Break. Wenn der das gewusst hätte, hätte er sich einfach zwingen müssen, einmal in der Woche einen halben Tag Ruhe geben. Dann hätte der Körper sich auftanken können. Und da gibt es eben so viele
Unterschiede.
Unterschiede und durch dieses Wissen so viele Abkürzungen, wo ich nichts wissen muss. Ich muss nicht wissen, wie die Kindheit war. Ich muss nirgendwo hingucken und es ist ganz viel auch veränderbar. Ich kann sehen, was ist gerade da. Ich habe Nasen erlebt, wo ein Höcker wächst. In 8 Monaten in der Live-Ausbildung ist ein Kind von ganz fliehend gerade geworden.
Nein.
Und auch Falten können sich total verändern, ohne Botox und ohne Co., wenn ich bewusst werde, weil die Mimik logischerweise gerade Falten, kann sie jeder nachvollziehen. Wir haben im Gesicht und im Kopf über 100 Muskeln.
Ja.
Und je nach, wenn ich meinen Bizeps trainiere, wird der mehr. Und wenn ich dann nichts mache, das hat alles eine solch große Logik. Und es schafft so viel Liebe, Achtsamkeit, Verständnis auch.
Das wäre jetzt mein Hauptwort.
Und, und dafür, deswegen sitze
brennst du wie Zunder.
Und brenne,
Total abgefahren. Okay, vielleicht sag noch so ein paar Sätze dazu, wie du genau dahin gekommen bist. Ich weiß, dass du, glaube ich, auch über die Schauspielerei gekommen bist. Und also wie ist es dann zu dir gekommen? Weil das liebe ich ja immer, diese Momente, weil ja eigentlich fast alle, die ich am Mikro habe, haben erstmal was ganz anderes gemacht. Oder das finde ich eben genau das wahnsinnig Spannende für All of Me. Was braucht es alles? Also es ist einfach im besten Fall ein gutes, langes Leben, in dem man eine Schicht nach der anderen freischaufelt. Oder man weiß auch schon alles, ist auch gut.
Ich glaube, bei mir war es eher wie so ein Puzzle, was so total ineinander greift. Also durch meine besondere Kindheit, nenne ich so, habe ich ja, denn der Mensch hat mich interessiert. Ich musste ja auch zum Psychologen werden. Ich musste meine Mutter einschätzen können. Wie ist die gerade drauf? Was ist das für eine Stimmung? Die Nachbarn. Das heißt, glaube ich, mein ganzes Leben dreht sich um uns Menschen. Und dann auch zu verstehen, warum sind wir, wie wir sind, warum handeln wir, wie wir handeln.
Ja.
Woher kommt das? Was ist bei mir dann der Schmerz, die Traumas, die ich hatte, in die Heilung gehen zu wollen. Also ich habe immer gedacht, ich will kein Opfer bleiben, nur weil ich bestimmte Traumas erlebt habe. Wenn ich es jetzt krass sagen würde, wenn du einen sexuellen Missbrauch hast, dass du dann verschwindest beim Sex und nichts mehr fühlst. Und ich dachte, und dann kann man sagen, wie gemein ist das? Ich habe mir das doch als Kind nicht ausgesucht und habe dann aber als Erwachsener quasi die und die Probleme oder die Blockaden. Und das war ja dann sehr, sehr früh schon als Teenager mein Weg zu sagen, ich möchte heilen und möchte ein freies Leben führen. Mhm. Und dann hat mich natürlich die Schauspielerei, da geht es ja wieder um Menschen, also so wie ich sie empfinde, jetzt nicht dieses Lala Promi, sondern eine Geschichte erzählen. Mhm. Filme haben mich immer, wenn du einen tollen Film siehst, bist du ja auch ein Stück heiler, ja, weil voll. Du inspiriert bist, weil du aus deiner Box rausgeholt wirst. Das heißt, mein ganzes Tun, dann habe ich sehr früh eine Coaching-Ausbildung gemacht, die ging ein Jahr eigentlich für mich. Mhm. Und während diesem Tun bin ich aber dann, mein Coach hat mich damals dann als Coach gebucht nach einem halben Jahr, weil ich natürlich so dran war am Thema Mensch und so wertfrei. Mhm. Weil ich habe quasi so viel erlebt und ich habe keine Wertung gehabt, sondern das ist so und jetzt was mache ich damit? Und die Psychophysiognomie, also dieses Face-Reading, meine Mutter hatte eben Bücher von, also die sind teilweise extrem verstaubt, da kriegt man so einen Knoten im Kopf, wenn man versucht, aber das Thema hat mich die ganze Zeit fasziniert, auch Körperarbeit und Sammy Molchow damals und so. Das heißt, dieses Thema, also all diese Themen begleiten mich quasi seitdem ich 4 bin, seitdem ich angefangen habe zu lesen. Und dann war, während ich anfing zu schauspielern, hatte ich natürlich trotzdem, haben wir gestern auch kurz angerissen, gab es diese Teenie-Phase, da war ich sehr hart, da war ich zu, ich musste das ja auch alles verarbeiten und dann so früh alleine auf eigenen Beinen stehen, dann war ich mit jemand zusammen, der...
Wo hast du denn mit 15 gewohnt dann?
Ich bin erstmal zu Bekannten und tatsächlich, es war dann ein Kellerloch, also ich habe neben Umzugskartons mit so einem Aufsteller und Spinnen. das war die erste Station dann auf jeden Fall. Sollte ich in das Zimmer vom Sohn, der raus sollte. Mhm. Und ich hatte dafür natürlich, und dann ist der aber doch nicht ausgezogen. Dann wollten die aber auch nicht so blöd sein und mich jetzt, und dann durfte ich da trotzdem, und da war halt nur noch der Keller. Und dann hatte ich ja eben 5 Jahre eine Beziehung.
Das war dann schon nach dem Keller, oder?
Ja, während dem Keller, also am Anfang. Mhm. Also mit 15 dann. In dem Keller sozusagen, aber wir waren nicht in dem Keller. Ich war ja dann auch bei ihm. Mhm. Der war sehr viel älter als ich damals. Mhm. Der war 30, ich war 15. Mhm. Das klingt jetzt ungesund, war es aber gar nicht. Auch in der Nachschau, ich habe auch, wie gesagt, noch Kontakt und es ist gar nicht so ungesund, wie es klingt. Mhm. Und ich war natürlich auch null alles andere als eine normale 15-Jährige. Ja. Ist ja auch klar.
Ja.
Das heißt, und dann fing ich quasi mit dem Schauspiel, wobei ich mit dem Schauspiel schon mit 12 angefangen bin, ich heimlich auf ein Casting gegangen, habe ich im Gong gelesen, habe nur meine Oma eingeweiht und das hat dann sogar geklappt. Dann hat meine Oma meine Mutter überredet, weil meine Mutter das gar nicht wollte. Und da fing auch so mein Leben an, da durfte ich dann 5 Wochen in Hamburg sein und war dann in diesem Filmteam und habe eine Hauptrolle gehabt mit Karl-Heinz Schroth damals und Heinz Reinke. Und das war so eine wahnsinnig schöne Zeit. Und dann hat meine Mutter aber eigentlich es unterbunden, weil sie wollte, dass ich die Schule mache und nicht da zum Kinderstar werde. Und dann bin ich aber mit 15 raus und dann habe ich das wieder aufgegriffen. Und dann habe ich parallel eben diese ganzen, habe selber Therapie und Sachen für mich selber getan und dann eben sehr, sehr früh diese erste Coaching, diese Jahresausbildung und mich da weitergebildet. Und dann, und das hat mir ja, und dann habe ich eben selber auch gebraucht, um wieder weich zu werden. Also und dann fing das mit dem Coaching an und dann war ich eigentlich immer so hin und her gerissen, weil ich dieses Coaching, das Tun, ich kam ja sehr schnell dann ins Tun, einfach dadurch, dass quasi wir brauchten Pro-Bono-Klienten. Mein erster Klient war mein Nachbar, der war ein Werbefilmer, super erfolgreich, Porsche, ich kein Geld, Schauspielerin mit einer Coaching und der sagt, was willst du denn mir? Dann habe ich gesagt, du, ist doch egal, lass mich doch einmal probieren, ich brauche irgendwelche. Und dann hat er halt auch ein Thema genommen und da ging es eben Sachen, die ihn nerven und das ging dann super, also es ist einfach, der war total begeistert, der hat mich dann sogar empfohlen und dann ging das quasi los, ohne dass ich je da was dafür tun musste. Und dann habe ich mich natürlich weitergebildet, habe 2005 eine Coaching-Firma mit aufgebaut mit einem Freund von mir. Und parallel dieses Schauspiel, wo es ja auch um Menschen geht, aber ich habe viele Jahre später erst dann, ich habe selber oft einen Coach und eine Supervision, weil ich es einfach schön finde, unbedingt, sich zu spiegeln. Und dann haben wir da mal eine Supervision gemacht und dann kam, und es war sehr erleichternd für mich raus, dass es mir schönerweise bei allem immer ums Gleiche geht. Um uns Menschen, um Berührbarkeit, also berührt zu werden, aber auch zu berühren, um Inspiration, um Geschichten, um Reasons Why und vor allem, wie kann ich leichter werden und möglichst leichter werden. Also nicht Bootcamp immer und Horror und Krankheit und 4 Jahre und noch, sondern mich auf den Weg gemacht, Möglichkeiten zu finden, wie ich quasi nachhaltig mich verändern kann, ohne dass ich immer wieder in diesem gleichen, klar, die Spirale geht nach oben, trotzdem ist ja oft so, dass wir immer wieder an so einem ähnlichen Punkt stehen und sagen, there we go, hello again.
Yeah. Lass uns nochmal, weil das fand ich jetzt ganz schön beschrieben, dass du erst hart wurdest und dann der Weg aber wieder weich zu werden, weil ich finde, in unserer Zeit, also unsere Zeit macht uns hart.
Ne? Auch, ja.
Und für Frauen ist es, sagen wir es mal, grundsätzlich eine Herausforderung, schon immer gewesen, weich zu sein. Aber dafür brennt mein Feuer eben auch. Mhm. Also für diese Erlaubnis oder diesen Raum. Und es ist auch kein Zufall, dass wir auf so einem Frauenretreat sind. So, ja, weil alle suchen das irgendwie. Ja. Und wie geht das jetzt in dieser Welt? Also ich habe ja auch nicht eine Antwort, sondern suche ja auch bei All of Me immer wieder danach. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was von erzählen, weil das finde ich sehr plakativ beschrieben, dass du genau weißt, du bist dann hart geworden, also um es irgendwie zu halten, um da durchzukommen. Und wie ging dann der Weg wieder ins Weicherwerden? Was ist dir begegnet? Oder?
Wow, das kurz. Also ich glaube tatsächlich, also das wäre fast auch eine eigene Podcast-Folge, dieses Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, das resoniert auch so stark in mir. Und auch jetzt Gespräche, die ich in den letzten 48 Stunden hatte, eben diese Anforderung, the business wife und die Mutter. Mhm. Und da für sich einen Anker zu finden, das hast du ja gerade angesprochen, wenn du jetzt konkret mich fragst, kann ich es natürlich ein bisschen kürzer machen, was dann jetzt für jetzt, glaube ich, passender ist. Ich glaube, es war wirklich dieser Überlebensmodus und dann auch dieses, ist der Ruf erst ruiniert, ne? Also ich war dann wirklich so, wirklich fuck you all, auch in der Schule. Also war mir völlig dann egal, was alle denken. Ich hatte quasi eher meine eigene Welt mit diesem, in dieser Beziehung und in der Schule quasi gar keine Freunde dann mehr, außer eine, die dann mit 16 aus dem 8. Stock gesprungen ist. Anyway, also und dann war dieses Zusein und gleichzeitig, was ich glaube ich vorhin beschrieben habe, dieses the little help, was ich hatte immer so eine Verbundenheit. Mhm. Also nicht nur, dass es dann eine Familie gab, die mich eingeladen hat, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich bin auch connected zu Energien, sagen wir es mal so. Mhm. Und den Weg habe ich als Kind vor allem gesucht über die Natur und die Tiere. Das heißt, also ich habe Häuser für Schnecken im Garten gebaut. Also egal, was es für ein Tier war, eine Ameise, eine Blindschleiche. Ohne, es war völlig, auch Ameisen, wie gesagt, völlig egal. Es ist heute noch so, dass ich finde bestimmte, also Mücken finde ich jetzt nicht toll, aber es ist wirklich so diese Achtung zu und diese Verbundenheit, also dieses sich erden. Und ich durfte ja auch raus. Und also ich glaube, das ist auch so etwas, was mir da geschenkt wurde, dieses Bewusstsein, dieses Erden. Und ich glaube, das geht uns allen auch so viel verloren mit den Computern und mit diesem Ganzen. Also ich lade jeden Menschen ein, zieht eure Schuhe aus, stellt euch einmal am Tag, das klingt jetzt furchtbar esoterisch, aber stellt euch mal auf die Mutter Erde, connectet euch, Handy aus, Auszeiten, in den Himmel schauen, auf ein Wasser schauen, einen Baum umarmen. So viele Menschen kommen auch zu mir und suchen eigentlich nach Halt oder nach Weichheit. Nur wenn ich gar keinen Boden unter den Füßen habe, dann fange ich quasi mit dem Kopf an, schön klingende Dinge zu formulieren. Diese Erdung ist für mich, glaube ich, die Essenz der Weichheit. Deswegen tut ja auch so vielen Menschen, natürlich tut Yoga gut und all diese Dinge, die entschleunigen oder eine Meditation. Nur manchmal, glaube ich, ist es noch the step further. Also es ist wirklich dieses Erde, dieses Draußensein, dieses auch mit sich alleine sein, einen Waldspaziergang machen und sich anfangen zuzuhören. Und dann sind wir wieder bei der spannenden Frage für jeden, wie definieren wir Weichheit? Also ich glaube, wenn wir jetzt 10 Frauen fragen, natürlich hat es diesen Überbegriff von Loslassen, von Flow, von Energie, von Giving auch und Liebe. Und trotzdem glaube ich, dass jede Frau ihre Weichheit wieder auch ein bisschen anders definieren würde.
Das stimmt.
Und dann fände ich wieder schön zu fragen, was bedeutet Weichheit für dich? Also nach welche Sehnsucht? Also wenn man sich nach Weichheit sehnt oder die integrieren möchte, was für Qualitäten hat die? Das fände ich jetzt total spannend, dann wieder individuell.
Aber wie war es bei dir?
Und bei mir war es so, dadurch, dass ich eben quasi nie den Kontakt, obwohl ich hart war, auch so, ich habe quasi niemand wirklich an mich rangelassen. Mhm. Also Hauptsache, man wird nicht verletzt. Ich war immer klar. Super cool und ja. War die coolste überhaupt. Mhm. Es muss wirklich spooky gewesen sein. Ich schätze auch die Freundinnen, die es noch gibt aus dieser Zeit, vor allem eine. Katja, ich grüße dich hiermit ganz herzlich. Mhm. Alle haben über mich gelästert und sie hat immer die Stange gehalten. Ich glaube, dass dadurch, dass ich trotzdem den Anchor nicht verloren habe und immer weiter gelesen habe, also diese ganzen tollen, also mich vor allem auch eben schamanistische Bücher, also erdige Dinge und in der Natur war immer das Bewusstsein da, die ganze Zeit, ich bin in einem Schutzraum gerade, es ist nur eine Phase. Also das kann ich nicht besser beschreiben. Das war so schön. Ich habe gerade einen Panzer und ich brauche den auch gerade und ich mache aber trotzdem, wenn ich mit mir alleine bin, mache ich den Raum auf, dass ich was lese, dass ich in die Natur gehe, dass ich in den Himmel schaue. Mhm. Also diesen Faden habe ich nicht verloren. Und dann fing die Schauspielerei an, mehr zu werden. Und dadurch kriegte ich natürlich auch Drehbücher und Geschichten. Und das ist ja spannend, da habe ich so noch, wobei das war, da war ich schon ein bisschen aufgeknackter, aber noch nicht so. Ich kriegte eine Hauptrolle angeboten und die musste in der Rolle laut weinen. Die musste auf so einem, die war auch eine Außenseiterin und die musste auf so einem Jägerstand so, was ist so richtig? Und die Szene kam und ich kriegte es nicht hin, weil ich selber, also ich habe vielleicht mal leise Tränen geweint, aber ein lautes Weinen. Ich saß da oben vor einer Wand und dann kam die Regisseurin und sagte, okay, Joe, dann lache jetzt bitte, so hysterisch. Und wenn du so machst, dann, also wenn du das jetzt, ich will jetzt hier unsere Hörer nicht überfordern, wenn du mich siehst, über dieses Lachen,
ganz dicht beieinander, ne?
Bin ich dann über dieses Hysterische, über diese, weil das Lachen habe ich mich getraut laut. Ich hätte mich nie getraut, einen Weinton laut von mir zu geben. Und sie hat mich gekriegt, indem sie dann machst. Und über dieses hysterische Lachen habe ich dann in einen wirklichen, in ein Weinen gefunden, in dieser Szene auch, in ein echtes Weinen. Und wie gesagt, ich glaube, meine Hilfe war, dass durch das Schauspiel, was dich ja fordert, und natürlich, ich habe jetzt keine klassische Schauspielschule, aber ich habe Schauspiellehrgänge gemacht. Ich war dann auch in New York bei Anthony Abison und so. Und da musst du ja die ganze Zeit an deine Gefühle ran. Also das heißt, das brach dann. Und dann auch die ersten Coaching-Ausbildungen waren ja auch, stell dich hin, lass die Hosen runter, zeig dich. Das heißt, das lief so parallel. Und da bin ich, glaube ich, dann parallel mit in diese Weiche. Also ich habe die wieder dann einfach integrieren müssen. Sonst hätte ich, glaube ich, weder Schauspielerin sein können, noch auch meine Coaching-Tätigkeit authentisch den Weg gar nicht gehen können. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt, ich kann jetzt nicht so einen Initial-Moment erklären, aber es war so das Bewusstsein, ich habe mir das auch zugestanden, diese Härte. Und ich habe aber die ganze Zeit gespürt, ich kann da nicht bleiben. Wenn ich da bleibe, bin ich tot. Dann werde ich drogenabhängig oder dann ist mein Leben zu Ende.
Und inwieweit hast du mit deiner Mutter das alles so, oder hast du das mit deiner Mutter kommuniziert oder habt ihr einen gewissen Abstand?
Also als ich mit 15 dann raus bin, haben wir quasi über Dritte gesprochen und dann ich bin dann auch, wir hatten dann schon Kontakt und auch natürlich mit meinem Tun war mir ja klar, ich will ja nicht sie bestrafen. Also darum ging es mir nicht. Ich habe dann natürlich auch Briefe geschrieben, nur dass sie natürlich auch nur ein Stück weit Dinge ranlassen konnte. Und damals gab es schon noch ein Bedürfnis in mir, dass sie wenigstens mal versteht oder mich sieht. Und solange dieses Bedürfnis da war, konnte unsere Beziehung ja gar nicht heilen, weil ja von mir ein Bedürfnis, eine Bedürftigkeit da war. Und sie ist dann aber ja auch, ich bin dann auch weg von, ich war dann in Rom, ich war dann in New York und dann bin ich nach Köln gezogen. Von Köln bin ich nach Berlin gezogen, dann war ich ja auch mal ein Jahr in Mallorca. Und sie ist dann aber mit 60 in den Sinai ausgewandert. Ich weiß auch nicht, ob ich damals nach München zurück wäre, wenn sie noch da gewesen wäre. Also dieser Abstand hat uns schon, glaube ich, beiden auch gut getan. Ich bin in totalem Friede. Ich habe sie auch oft besucht dort. Es gab auch jetzt Zeiten, auch wenn sie hier in München war, hat sie bei mir geschlafen. Und ich habe auch mal, da hat sie sich gewünscht, eine Reise mit ihr gemacht. Und Und gab Zeiten, da haben wir fast jeden Tag telefoniert. Also, und als es ihr nicht gut ging vor ein paar Jahren, haben wir sie dann auch eingeflogen. Also es ist nicht so, ich bin null in einem Unfriede. Ich glaube nur inzwischen, und das ist interessant, dass ich glaube, dass wir karmisch jetzt nichts mehr, noch mehr heilen oder lösen können, als da, wo wir gerade sind. Mhm. Und das war dann jetzt in den letzten paar Jahren, ich werde jetzt auch 50 dieses Jahr, nochmal ein ganz neuer, weil wir da ja irgendwie erst neulich mal hatten, es hört nie auf, nochmal ein neuer, spannender Loslösungsprozess, auch eine Heilung mal als abgeschlossen oder einen Zustand einfach total anzunehmen und nicht noch zu denken, oh, das würde noch, da wäre doch noch Möglichkeiten, sondern wirklich einen totalen Frieden zu finden mit etwas, was man vielleicht aus einem Wunschdenken heraus sich doch noch anders vorstellen könnte oder wollte.
Und ich finde, wir kommen jetzt noch ein bisschen zu der Antlitz, heißt es gar nicht, du nennst es, glaube ich, anders.
Ja, das Antlitzdiagnose hat natürlich so ein bisschen was ganz Verstaubtes,
ja.
Dieses Wort. Ist,
ich finde es ganz schön.
Ja, es ist schön, es hat nur leider trotzdem...
ja, finde es staubig, okay.
Also zumindest, wenn man die Menschen fragt, hängt es so in den Köpfen, Antlitzdiagnose, wie so eine Rassenkunde. Ich habe lange überlegt, wie ich es nenne. Damals, jetzt, als ich dieses Master-Training gemacht habe, habe ich ja auch eine Marketing-Agentur gehabt, weil ich jetzt wirklich den Call habe. Und Marketing war immer das Letzte, was ich wollte. Ich glaube, ein Herzensmensch und Künstler, die haben alle ein Problem mit Marketing. Ja. Weil deswegen gab es ja früher auch, sage ich immer, Agenten und Mäzene, die haben die Künstler gefördert. Ja. Das mussten nicht die Künstler selber machen.
Ja.
Und diese Marketing hat dann mit uns den Namen gesucht. Und dann kam eben Profiler, Master-Training. Heute würde ich es einfach Face Reading nennen. Nur damals, auch selbst noch vor vier Jahren oder viereinhalb Jahren, war Face Reading überhaupt noch nicht so ein Begriff. Inzwischen ist es ein viel mehr bekannterer Begriff. Ich finde es schön, weil es irgendwie, man weiß, was drin ist. Profiler, Master Training. Aber jetzt ist es so, jetzt, und das, mir wurde auch jetzt oft gesagt, wenn ich das jetzt alles wieder rückgängig mache, dann fange ich quasi gefühlt bei Google und überall bei Null an, also lasse ich es jetzt so. Aber ich nenne es jetzt tatsächlich Face Reading und komme damit irgendwie gut klar.
Ja, okay. Und du hast es ja schon ganz früh wahrscheinlich, alle die, glaube ich, hochsensibel sind und vielleicht ein bisschen schwierige Situationen zu Hause haben, so nenne ich das mal, die lernen ja
eben zu scannen.
Zu scannen, genau. Also die müssen und können ihre Antennen auf ein Maximum ausrichten und die wissen schon, bevor irgendeine Haustür aufgegangen ist, wie der oder die, der durch die Haustür kommt, gelaunt ist und was zu tun ist. Also insofern hast du da ja frühe Geschenke dann bekommen.
Ja, und Face Reading ist so toll, weil wir jetzt nochmal auf diesen pragmatischen Teil, warum ich es so mag, weil wir alle Face Reader sind. Jedes Baby muss versuchen zu einzuschätzen, ist die Mama gerade gut drauf, ist sie schlecht drauf, ist der Papa gerade böse, kann ich da gerade hingehen und sagen, kriege ich ein Eis oder lasse ich es besser? Das heißt, wir schätzen von klein auf, gerade wir Menschen, weil wir brauchen ja unser Umfeld, um zu überleben, schätzen wir Gesichter ein. Ja. Und es ist auch so, selbst Comiczeichner, also wenn jemand, ihr seht es jetzt nicht, aber wenn ich mein Kinn so nach vorne schiebe, ich kann nur jeden einladen, wenn ihr zuhört, schiebt mal bewusst das Kinn so nach vorne, dann hast du auch emotional direkt eine andere Energie, ein anderes Gefühl.
Ja.
Das ist so ein Ich bin hier jetzt gerade. Und auch wenn wir was wollen, schieben wir so die Unterlippe nach vorne, so, wenn so Kinder, will aber, oder wenn wir uns etwas nicht trauen und beißen, manche Menschen beißt man sich so auf die Oberlippe, das ist so, das heißt ganz, ganz viele, das sage ich auch einmal in Trainees, ganz viele Dinge wissen wir eh schon. Also die tüten wir auch vom Bauchgefühl komplett richtig ein. Ja. Und eine große Nase mit so einem riesen Höcker, auch jetzt, wenn ich jetzt sage, so nicht umsonst, so Hexen, Zauberer kriegen, haben oft diese langen, nach unten ziehenden Nasen. Selbst Comiczeichner nehmen die Attribute, die im Face-Reading dann auch genau für das stehen. Ich bin mir sicher, dass die Hollywood-Leute mit Face-Readern arbeiten, weil wenn du die Rolle, die Geschichte, die deine Rolle nicht im Gesicht hat, wenn der Schauspieler die Geschichte der Rolle nicht trainiert hat, dann kann er noch so gut sein, es wird nicht gut sein. Man würde auch keinen Superman oder keinen Batman besetzen mit so einem super schmalen das heißt, Kindchen es gibt bestimmte Aspekte, die für bestimmte Dinge stehen. Und die meisten wissen wir. Das Einzige, was uns oft drückt, ist halt unsere Erinnerung. Und deswegen, wir haben ja so implizite Erinnerungen, wenn ich einen Kindergärtner mit deiner, eine Kindergärtnerin mit deiner Nasenform hatte und die war böse zu mir. Genau. Das muss ich nicht mehr erinnern.
Ja.
Ich treffe dich später und ich mag dich nicht. Genau. Und ich weiß nicht, warum.
Ja, es kommt also Projektion. Heißt,
genau. Und da ist das Face-Reading so schön. Und das sagt auch jeder. Mhm. Du fängst an, logischerweise Gesichter ganz anders zu betrachten. Mhm. Und ich sage immer, auch im Coaching, in der Entwicklung, wir sind viel mehr positive Menschen. Mhm. Und das meine ich jetzt sogar wirklich wertend. Wir haben viel mehr positive Skills und Wunsch zu überleben.
Ja.
Selbstheilungskräfte. Als die negativen Sachen. Die negativen sind viel weniger.
Ja, ist schön,
ob das ein Jähzorn ist oder irgendwas, so, was wir nicht so gut können. Es ist viel weniger. Nur unser Fokus ist genau umgekehrt.
Mhm.
Unser Fokus ist auf allem, was hässlich, auch wenn wir uns in den Spiegel schauen.
Mhm.
Wir sehen nicht im Normalfall die 100 tollen Sachen und das alles, was gerade gewachsen ist. Und
aber das
aussieht.
Ist ja ein Frauending. Das haben wir gerade heute Morgen nochmal bei Sonja
das
gehört.
Das stimmt. Das
Männer gucken in den Spiegel morgens und denken, boah, geil.
Ja, wobei auch die Männer vor allem jetzt, also je mehr wir in diese Funktionsgesellschaft kommen, vielleicht jetzt nicht im Spiegelbild, die schauen dann eher wahrscheinlich am besten gar nicht hin, aber auch in diesen Druck kommen und auch am Abend denken, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, hier habe ich nicht performt. Also der Fokus grundsätzlich ist schon sehr auf jeden Fall auf allem, was nicht stimmt. Und da aber, wenn ich jetzt realistisch drauf schaue, auf all diese Themen, habe ich immer viel mehr auf der Positive Side. Ich muss jetzt so aufpassen, weil wir so viel Englisch reden hier, dass ich nicht so switche
so
die ganze Zeit.
Mhm.
Sondern wir haben viel mehr auf der Haben-Seite als auf der negativen Seite.
Mhm.
Und so ist es eben auch mit Gesichtern.
Mhm.
Und mir hat neulich mal gesagt, sag mir mal was nicht so Schönes. Und dann habe ich gesagt,
Upsi.
Ich kann nicht mehr. Ja, aber ich sehe auch noch nicht mal mehr. Wenn, dann sehe ich interessante Dinge. Oder ich sehe Sachen, wow, da hat der Mensch in sich selber einen kleinen Widerspruch. Aber ich sehe nur noch spannende und schöne Gesichter.
Hm.
Ich bin neulich nur als Bild mit einem Freund, sind wir von Mallorca zurückgeflogen, dann saßen, jetzt sage ich es mal ganz wertend, diese klassischen Ballermann-Touris auf der Bank neben gegenüber.
Hm.
Ich saß da und das war so bezeichnend für mich und habe mir gedacht, boah, was für eine Mama. Also das waren so, wirklich so, wenn man jetzt einen Film drehen würde, so Prolls, ne?
Hm.
Und ich habe aber mir die Gesichter angeschaut und dachte mir, so eine Mama hätte ich gern gehabt.
Mhm.
Und boah, der Papa, der ist ja, und so war ich und mein Freund oder Kumpel von mir sagt, boah Gott, was für eine Assi-Familie.
Mm.
Das war ja nur so ein Moment, das ist jetzt auch kein letzter Mensch gewesen, aber das war so sein Bewusstes.
Ja.
Ich verstehe auch, der Typ hatte auch schon Bier in der Hand morgens um 10. Und dann habe ich mich umgedreht zu ihm und habe gesagt, schau, und was die Welt, in der ich gerade gucke. Und dann habe ich ihm das alles erzählt.
Mm.
Und der war so berührt und hat dann auch, und
so,
also man sieht, egal wo man steht und geht, man sieht nur noch Schönheit, wirklich, es ist so, es klingt so banal, aber es ist so. Und selbst die Kämpfe und selbst wenn dann eben jemand kämpft oder nicht so nett zu uns ist oder einen Jähzorn hat oder so, selbst das sehe ich und dann denke ich, Mensch, ja, das kommt daher. Und da ist einfach ein riesen Gaspedal und da ist gerade ein Dampfkessel am, und es muss sich gerade Luft machen. Das heißt, es entsteht ein anderes Sehen.
Mhm.
Und es schürt Achtsamkeit. Wie schnell sind wir denn heute alle mit Insta? Hier, gefällt mir nicht. Tüt dich da ein.
Mhm.
Und dieses Wissen lädt ein, dass man plötzlich den Menschen anschaut. Und allein, selbst wenn ich alles nicht weiß und noch gerade erst anfange, gucke ich ja anders.
Mhm.
Und allein dieser Moment, also das ist auch das Feedback, wenn ich jemand anders angucke, spürt der andere das ja auch.
Mhm.
Und dann entsteht ja schon wieder ein neuer Tanz.
Mhm.
Und das ist echt schön.
Das ist sehr schön. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben kannst? Also weil du hast ganz viel darüber geredet auch, wie viel Frieden eigentlich dadurch entstehen kann. Also was könnte die Übung sein?
Also die Übung könnte sein, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, drei Sachen finde, die ich schön finde. Also diese Energy goes where activity flows. Die Übung könnte sein, was ich grundsätzlich vorhin auch gesagt habe, dieses in die Natur gehen und sich wieder erden und sich bewusst werden, dass ich connected bin. Und selbst wenn ich nicht gläubig bin, nicht spirituell, einfach mal die Natur anschauen und jeder, selbst der pragmatischste Mensch, dürfte dann Wunder sehen und sehen, wie alles sprießt und wächst und stirbt und wiederkehrt. Also diese, die Erdung und wirklich dieses bewusste Sagen, ich möchte meinen Fokus auch bei den anderen. Also selbst im Coaching kann man ja sagen, selbst wenn ich was sehe, ich suche an jedem Menschen 2, 3 Sachen. Das kann auch eine Uhr sein. Es muss ja nicht immer nur was im Gesicht sein oder die Farbe oder ein Anhänger. Ich gucke und trainiere mich, zu verlangsamen und wirklich mal den anderen anzuschauen. Mhm. Was natürlich auch immer heißt, dass jetzt werde ich wieder länger, aber dass man sich selber auch anschauen lässt. Mhm. Weil das, damit haben ja auch viele ein Problem. Und dann kann ich natürlich auch schwer den anderen anschauen, wenn ich selber gar nicht schauen möchte. Und das hilft natürlich dann auch wieder für einen selber. Weil wenn ich dich neugieriger anschaue, dann denke ich gerade nicht an mich, sondern dann bin ich neugierig und dann schaue ich dich an. Und dadurch erlaube ich dem anderen ja auch, mich wieder anders anzuschauen. Hast du jetzt gerade aufgenommen?
Das habe ich jetzt gerade aufgenommen.
Ich habe mich gerade bemüht, so zu tun, als würde ich es nicht merken. Ja,
ist doch schön.
Ja, also das habe ich jetzt noch nie gemacht. Und jetzt habe ich heute auf jeden Fall mal mehr geteilt als je vorher.
Ja, vielleicht ist das aber auch der Respekt dir gegenüber. Mhm. Weil wir können ja das, was mit den anderen ist oder war, bei den anderen lassen.
Ja.
Und ich finde es super wichtig, den Respekt für sich.
Ja.
Sich selbst gegenüber wirklich aufrichtig zu sein.
Ja.
Mhm. Vielen Dank. Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt.